Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser vierten Folge in dem Psychologie-Podcast Psychologisch. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich möchte mich zu Beginn erstmal ganz herzlich bedanken für die bisherigen Rückmeldungen, die ich erhalten habe. Also ich finde das echt toll, dass innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung des Podcasts da schon vereinzelt Nachrichten gekommen sind und da möchte ich ganz kurz am Anfang drauf eingehen. Also erstmal vielen Dank für die Komplimente zu meiner Stimme, das freut mich. Zum anderen wurde mir rückgemeldet, dass es euch ja berührt hat, dass ich in Folge 3 auch über persönliche Erfahrungen von Schmerz und Traurigkeit berichtet habe und ja, dass ihr das als authentisch empfunden habt und als ja, dass euch das berührt hat. Ja, eine weitere Rückmeldung war, dass ihr im Bereich psychischer Gesundheit im Internet überall häufig Angebote findet, die sehr oberflächlich sind, dass ihr das als nicht so authentisch wahrnehmt. Ich kann das gut verstehen. Also ich kann das Bedürfnis nach Echtheit sehr gut verstehen. Also das ist ja auch ganz menschlich. Wir wünschen uns, dass wir unserem Gegenüber vertrauen können, dass der andere es ernst und gut mit uns meint und nicht nur irgendetwas verkaufen möchte oder sich vermarkten will. Und ja, das ist also sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, vielleicht noch mal kurz zu dem Podcast. Ich hatte mich ja am Anfang auch schon vorgestellt. Was ich hier eben nicht mache, ist einen klassischen Ratgeber-Podcast, also mit Tipps, wie man, keine Ahnung, innerhalb von wenigen Wochen glücklich wird oder was auch immer. Oder ja, es ist ein bisschen überspitzt jetzt formuliert. Ich spreche hier über Psychologie, aber mit einem starken Bezug zur Lebensrealität, sodass ich auch schon möchte, dass ihr damit was, also dass ihr was mitnehmen könnt für euer Leben und herausziehen könnt. Und mir geht es eben darum, dass ja einfach ein besseres Verständnis möglich wird für die Psyche und über diesen Weg quasi dann etwas mitgenommen kann für das persönliche Leben. Das ist so mein Ziel und ich kann und möchte dabei auch nicht an der Oberfläche zu sehr bleiben. Also soweit es möglich ist, auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, denn das ist meines Erachtens dringend notwendig für ein angemessenes Verständnis und alles andere würde auch nicht meiner Persönlichkeit entsprechen und meinen Vorstellungen. Ja, das nochmal von mir auch als Rückmeldung zu euren Rückmeldungen. Vielen Dank dafür, dass ihr mir da schon geschrieben habt. Ja, wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit am Ende des Jahres. Wie ist es bei euch? Habt ihr gute Vorsätze fürs nächste Jahr? Wenn ihr die dritte Folge gehört habt, dann könntet ihr gegebenenfalls motiviert sein. Da ging es ja auch um Veränderungen. Ja, der Jahresübergang kann sich natürlich schon dazu eignen, Dinge zu verändern, weil allein durch diesen geänderten Abschnitt so eine gewisse Ordnung entsteht. Und man da so einen Cut machen kann natürlich. Vorausgesetzt ist natürlich, dass wir es ja ernst meinen und nicht mal irgendwie so kurz überlegt haben, sondern dass wir uns vorher auch schon damit beschäftigt haben und wirklich motiviert sind, auch was zu verändern. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann könnt ihr euch denken, dass ich gute Vorsätze habe, die allerdings ja schon seit ein paar Monaten bestehen. Ich werde aber auch zum Jahresende nochmal in mich gehen und mir nochmal vergegenwärtigen, wie ich dann nächstes Jahr nochmal insbesondere auch weitergehen möchte auf meinem Weg. Und ich kann sagen von mir, dass ein Vorsatz definitiv ist, dass ich zwischenmenschlichen Beziehungen mehr Raum in meinem Leben geben möchte. Also die Arbeit hat bei mir einen sehr großen Stellenwert, seitdem ich arbeite quasi. Das ist auch gut so. Ich bin ja auch mit Leib und Seele Psychologin und ich mache das auch sehr gerne und deswegen ist es schon auch richtig so. Aber ich möchte dem zwischenmenschlichen Beziehungsaspekt wieder mehr Raum in meinem Leben geben. Und damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge angekommen, nämlich Beziehung bzw. Bindung. Ein Thema, das ja auch sehr gut in die Weihnachtszeit passt, dachte ich mir, und zudem eben auch ein Grundlagenthema ist. Und die ersten Folgen hier im Podcast müssen sich mit Grundlagenthemen zur Psyche befassen. Also es macht wenig Sinn, mit Themen einzusteigen, wo wir noch nicht die Grundlagen der menschlichen Psyche uns angeschaut haben. Und Beziehung ist so ein elementares und auch sehr großes, umfangreiches Thema. Und deswegen vorweg schon mal gesagt, es geht in dieser Folge nur um einen Einblick, ne, um einen ersten Einblick in das Thema. Das ist nicht innerhalb einer Folge abzuhandeln, zumal wir ja auch verschiedene Beziehungen kennen. Die wichtigste im Leben, also neben der Eltern-Kind-Beziehung im Erwachsenenalter, sind die partnerschaftlichen Beziehungen, aber wir haben auch freundschaftliche Beziehungen und wir haben Beziehungen auf professioneller Ebene am Arbeitsplatz. Und das ist alles sehr umfangreich, deswegen geht es hier um erstmal einen Einstieg ins Thema. Beginnen möchte ich mit der kurzen Schilderung von berühmten Experimenten aus den 50er Jahren in den USA. Die Psychologen, die zuhören, sollten die kennen, denn das ist eigentlich ein Grundlagenthema und sehr wichtig. Und zwar geht es da um Experimente mit Rhesusaffen, die gemacht wurden von einem US-Psychologen namens Harlow. Und der wollte in den 50er Jahren die Mutter-Kind-Bindung erforschen. Und der hat junge Äffchen ohne ihre Mütter in Käfige gesetzt. Nicht so schön, aber ja, es wurde gemacht zu Forschungszwecken. Die Äffchen hatten die Wahl zwischen zwei Müttern, zwischen zwei Attrappen aus Draht. Die eine Mutter hat Milch gespendet und die andere Mutter, da war der Draht mit Stoff bezogen, aber die hat keine Milch gespendet. Und die Beobachtung, die gemacht werden konnte, war, dass die Äffchen sich die meiste Zeit eben an die Mutter mit dem Stoff gekuschelt haben und sich nur zur Milchnahrungsaufnahme bei der anderen Mutter aufgehalten haben. Es wurden dann in der Folge noch weitere solche Experimente gemacht. Da hat man also die Tiere entweder vollkommen isoliert oder man hat sie zum Vergleich nur mit der Mutter aufwachsen lassen und in einer dritten Bedingung hat man sie mit der Mutter und mit Spielgefährten aufwachsen lassen. Die Tiere, die halt vollkommen isoliert waren, die waren hinterher komplett verhaltensgestört und waren nicht mehr zur Aufzucht ihrer eigenen Nachkommen fähig. Die, die nur mit der Mutter aufgewachsen sind, waren später oft ängstlicher als die anderen, was auch ein interessanter Befund ist, weil Kinder brauchen auch Autonomie und Selbstwirksamkeitserfahrung. Bindung allein reicht nicht. Stichwort Helikoptereltern. Das ist auch dann ungesund, aber das ist ein gesondertes Thema. Das war der Befund und die mit Mutter und Spielgefährten aufgewachsen sind, die waren quasi am besten dran später. Aus diesen Experimenten hat man natürlich geschlussfolgert, dass soziale Bindungen für die emotionale bzw. psychische Entwicklung von großer, immenser Bedeutung sind bei Primaten und man hat das auf die Menschen übertragen. Was für uns jetzt sich selbstverständlich anhört, war zu der Zeit so nicht da, war eine neue Erkenntnis quasi. Und zur selben Zeit wurde dann auch die berühmte Bindungsforschung und Bindungstheorie von Bowlby, auch einem US-Psychologen bzw. Psychoanalytiker, ins Leben gerufen. Und die Bindungstheorie ist heute ein zentraler Inhalt der Psychologie und der Psychotherapie. Ja, also die Grundlage eigentlich von vielem. Da wurde eben belegt, dass Menschen ein angeborenes Bedürfnis haben, enge und von intensiven Gefühlen geprägte Beziehung zu ihren Mitmenschen aufzubauen. Zunächst fokussierte das auf die Mutter-Kind-Bindung. Also man hat Kleinkinder untersucht in der Interaktion mit ihren Müttern. Ich möchte das jetzt nicht im Detail in dieser Folge schon ausführen, nur kurz. Zunächst nochmal, Bindung ist die Bezeichnung für eine enge, emotionale Beziehung zwischen Menschen. Bowlby sprach von Bindungsverhalten bei Kindern, das sich eben an beobachtbaren Verhaltensweisen zeigt. Zum Beispiel lächeln, schreien, festklammern, zur Mutter krabbeln, suchen der Mutter und so weiter. Die Annahme ist, dass es genetisch vorgeprägt ist und bei allen Primatenkindern zu finden ist, insbesondere beim Menschen. Und dieses Bindungsverhalten wird bei Kleinkindern beim Wunsch nach Nähe und in schwierigen sogenannten Alarmsituationen aktiviert, wo sie in Stress sind. Also beispielsweise, wenn große Distanz zur Mutter besteht, wenn sie sich unwohl fühlen, wenn sie Schmerz haben oder Angst haben, dann wird bei Kleinkindern das Bindungssystem aktiviert und es besteht das Bedürfnis, schnell zur Mutter zu kommen und Kontakt zur Mutter zu haben. In der Regel, das ist sozusagen das Natürliche. Und erst wenn sich das Kind sicher fühlen kann in der Bindung zur Mutter, kann es dann den Gegenpol entwickeln, das sogenannte Erkundungs-Explorationsverhalten zeigen. Und Kinder zeigen am Anfang noch sehr häufig Rückversicherung durch Blickkontakt und so weiter. Und das ist ganz wesentlich für die Erforschung der Welt und ja, später die Aussteuerung dieser beiden Pole, Bindung und Autonomie im Sinne einer gesunden Autonomieentwicklung. Dieses Bindungsverhalten, das verändert sich im Laufe des Lebens. Ne, bei älteren Kindern und Erwachsenen ist natürlich dieses Verhalten so nicht mehr so zu offensichtlich zu beobachten. Aber zahlreiche Studien haben Zusammenhänge zwischen dem Bindungsstil. Also es wurden dann auch verschiedene Bindungsstile herausgefunden, klassifiziert. Die sichere Bindung ist eben die gute Variante. Und dann gibt es noch verschiedene problematische Bindungsstile. Und da wurden Zusammenhänge zur psychischen Gesundheit im Erwachsenenalter und auch zu Bindungsstilen in Partnerschaften gefunden. Und das ist eigentlich, ja, also daran gibt es auch keinen Zweifel mehr, dass das so ist. Und zwar funktioniert das unter anderem über die sogenannten inneren Working Models, innere Arbeitsmodelle, also die Erfahrungen mit den Bindungspersonen werden in diesen Modellen ja in uns verinnerlicht und wir tragen sie dann im Leben mit uns weiter und die sind stabil. Soweit erstmal so eine kurze Zusammenfassung zur Bindungstheorie. Wie wir sehen, kommen wir also als soziale Wesen auf die Welt und wir können nicht ohne Beziehung zu anderen Menschen leben. Ja, also sei es auch nur in der Fantasie, dazu komme ich gleich nochmal kurz. Unser Gegenüber spiegelt uns, auch dass wir existieren und dass wir ein Ich sind. Das ist natürlich auch besonders in der Eltern-Kind-Beziehung so, in der Mutter-Kind-Beziehung so. Und für die Identitätsentwicklung ganz wichtig. Nach der Geburt ist es ja in der Regel die Mutter, zu der diese enge Bindung erstmal besteht. Und die Mutter spiegelt die Bedürfnisse des Kindes und die Affekte, die Gefühlszustände. Und dadurch wird eben gespiegelt, dass es ein Ich gibt. Und es entwickelt sich im Laufe der Kindheit dann mehr ein Verständnis dafür von dem Ich. Und es entwickelt sich im Laufe der weiteren Kindheit ein Identitätsgefühl durch den anderen. Und auch im Erwachsenenalter ist es so, dass wir durch ein Gegenüber das auch immer wieder gespiegelt bekommen. Auch aus der Sicht der Evolution ist es so, dass wir uns nur zu zweit fortpflanzen können. Also das ist die Bedingung für weitere Existenz von menschlichem Leben. Also es dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass wir soziale Wesen sind und als solche auch auf die Welt kommen. Im Erwachsenenalter ist es so, dass wir natürlich besser alleine sein können als Kind. Das ist klar, ein Kind ist existenziell abhängig von der Bindung zu seinen Bezugspersonen. Aber auch im Erwachsenenalter ist es schon so, dass auch wenn wir alleine sind, dann ist eigentlich immer jemand da. Sei es auch nur in Gedanken und der Fantasie. Also wenn wir in Gedanken versunken sind, dann sind wir ganz oft in Gedanken bei anderen Menschen, bei vergangenen Beziehungen und was auch immer. Also wir sind in Beziehung. Außerdem greifen wir im Erwachsenenalter eben auf diese inneren Objekte bzw. Objektbeziehungen zurück. Das sind jetzt psychoanalytische Begriffe. Das ist im Prinzip ähnlich wie ich gerade geschildert habe, diese inneren Arbeitsmodelle. Also die Erfahrungen, die das Kind mit seinen Eltern früher gemacht hat, die eben internalisiert, verinnerlicht wurden in unser Selbst. Auf die greifen wir im Erwachsenenalter auch zurück. Und da kommt es natürlich drauf an, wie die Erfahrungen früher waren. Also wenn das gute Erfahrungen waren und wenn diese inneren Objekte vorwiegend gut sind und stabil sind, dann können wir umso besser im Erwachsenenalter auch alleine sein. Wenn das sehr problematisch war, kann es unter Umständen so sein, dass wir im Erwachsenenalter ständig die Nähe von jemand anders brauchen, dass wir nicht alleine sein können und quasi immer ein spiegelndes Objekt brauchen. Es gibt natürlich individuelle Unterschiede auch, ne, im Bedürfnis nach Intensität, Frequenz an Kontakt und Beziehung im Erwachsenenalter. Also da gibt es Unterschiede bei Menschen. Es gibt Menschen, die haben nicht so ein intensives Bedürfnis. Nur ab und zu wollen, haben die das Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und es gibt Menschen, die sehr extrovertiert sind und halt gerne häufiger mit anderen Menschen zusammen sind. Und das ist auch in Ordnung, dass es diese individuellen Unterschiede gibt. Ne, ist ja klar. Aber wir haben eben auch im Erwachsenenalter haben Beziehungen eine elementare Bedeutung für uns und auch für unsere Gesundheit. Und da möchte ich kurz auf bekannte Meta-Analysen von einem Forscherteam aus den USA eingehen, aus dem Jahr 2010. Die haben untersucht die Beziehung zwischen Einsamkeit und frühzeitigem Sterben und haben gefunden, in mehreren Meta-Analysen. Also Meta-Analysen sind Zusammenfassungen von allen Studien, die es zu dem Thema gibt und die gewissen Qualitätsstandard entsprechen. Also das heißt, es ist eine sehr große Stichprobe und sehr umfangreich. Und die haben gefunden, eine signifikante Erhöhung des Risikos, frühzeitig zu sterben, bei einsamen Menschen im Vergleich zu Menschen, die sozial gut integriert waren. Und das ging sogar so weit, dass das Risiko dadurch sogar noch höher war als bei schon bekannten, erforschten Risikofaktoren für frühzeitige Sterben, wie Übergewicht zum Beispiel. Und es war mit der Einsamkeit so, dass es ungefähr auf einem Niveau war wie mit dem Rauchen. Also schon ein recht deutlicher Befund, der da herausgekommen ist. Und deren Interpretation war, dass man eben besser auf sich aufpassen würde, wenn man auch Verantwortung für andere Menschen hat, wenn man sozialen Kontakt hat. Außerdem hätte man in anderen Studien gefunden, dass das Immunsystem durch soziale Beziehungen gestärkt wird. Das sind sicherlich nur zwei Faktoren und im Prinzip, oder zwei Erklärungsansätze. Aber im Prinzip ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, was da genau wirkt, sondern es ist entscheidend, dass es wirkt. Und dass eben die soziale Integration ganz, ganz wesentlich für uns ist. Ein Autor dieser Studie, es waren mehrere Autoren, hat gesagt, dass für Menschen Beziehungen oft selbstverständlich sind, und hat so einen Vergleich angestellt und gesagt, wie Fische, die das Wasser gar nicht mehr bemerken. Das finde ich eigentlich auch einen sehr guten Vergleich. Wir vergessen oft den Wert von Beziehungen in unserem Leben. Ja, vergessen in Anführungsstrichen. Für uns scheinen Beziehungen irgendwie selbstverständlich. Sie laufen so nebenher. Und wir fokussieren immer mehr auf Arbeit, Selbstverwirklichung, Karriere. Das scheint mir auch so ein gesellschaftliches Thema, also vielleicht so ein bisschen auch so eine Fehlentwicklung. Es würde sicherlich gut tun, wenn man wieder ein bisschen mehr auf die Beziehung fokussieren würde. Und das ist uns gar nicht mal so bewusst, wie wichtig die für uns sind. Und die laufen oft nebenher und wir sind auch nicht mehr bereit, da eine gewisse Arbeit zu investieren. Wir investieren unsere Energie lieber in berufliches Fortkommen, Karriere und so weiter. Und dann haben wir auch keine Zeit mehr und dann sind wir zu gestresst und dann ist uns das schnell auch zu kompliziert und wir brechen auch Beziehungen ab. Also Beziehungen zu anderen Menschen grundsätzlich, in Freundschaften natürlich nochmal sind wir schneller dazu geneigt und in Bekanntschaften auch, das abzubrechen. Und es ist uns gar nicht mehr so bewusst, wie wichtig das für uns eigentlich ist. Fazit von dem, was ich bisher gesagt habe heute und zu dieser kurzen Einführung zum Thema Beziehung und Bindung. Zwischenmenschliche Beziehungen sind elementar in unserem Leben. Sie sind protektiv, das heißt schützend in Bezug auf Krankheit und ja, gut für unsere Gesundheit. Das kann man so als Fazit wirklich festhalten. Und wann könnten wir uns das besser bewusst machen, als jetzt zu Weihnachten, zur Vorweihnachtszeit und zum Wechsel des Jahres, zum Jahresübergang. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, schöne Momente, Ruhe, Entspannung, natürlich gute Momente mit anderen Menschen, zu denen ihr in Beziehung steht. Und falls wir uns vorher nicht mehr hören, wünsche ich euch natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und verabschiede mich bis dahin und wir sehen uns hier an dieser Stelle, hören uns hier an dieser Stelle dann im neuen Jahr wieder. Bis dahin, eure Esther.